Ja, es ist eine Ehre, heute eine neue Serie starten zu dürfen. Pastor Graziano hat diesen Titel ausgesucht. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ja, es ist so irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Wann fängt dein Weihnachten an? Fängt dein Weihnachten an, wenn bei Aldi die Lebkuchenherzen in der Abteilung stehen? Oder fängt dein Weihnachten an, wenn der Weihnachtsbaum aufgebaut ist? Oder wenn die Church mit der Weihnachtsserie anfängt? Ich weiß nicht, woran du Weihnachten festmachst. Aber auf jeden Fall in ein paar Wochen ist Heiligabend. Und ich finde es gut, so sich auch wirklich auf Weihnachten einzurichten und diese Zeit, die uns in unserer Gesellschaft jetzt beschäftigt, Gott sei Dank, es ist cool, hey, die Menschheit, sie redet über Weihnachten. Und wenn es auch nur aus Werbegründen oder was auch immer ist, aber es ist was uns als Gesellschaft beschäftigt. Und wie viel mehr sollten wir als Church diese Zeit nutzen, uns nochmal intensiv mit der Person, um die es bei Weihnachten geht, zu beschäftigen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir gemeinsam mit euch das Lukas-Evangelium, die ersten zwei Kapitel, studieren werden. Und ich muss sagen, es ist so ein großer Schatz da drin. Ich hoffe, dass ich dem jetzt gerecht werde. Es ist so stark, so tief. Ich lade euch ein, lest doch mit uns gemeinsam auch vielleicht diese Kapitel rund um die Weihnachtsgeschichte. Es lohnt sich wirklich, da steckt so viel drin. Und wir haben Lukas ausgewählt und es ist interessant, dass eigentlich von den vier Evangelien nur zwei so die Geburt Jesu berichten. Und Lukas ist derjenige, der es am genauesten, am detailliersten, am breitesten macht. Und ich nehme uns einfach mal mit hinein. Komm, wir lesen mal zusammen, okay? Lukas 1, lasst uns mal die Bibel aufschlagen oder auf den Beamer schauen oder hier im Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seht den Text eingeblendet. Und wie fängt Lukas an? Er schreibt hier, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Jetzt muss man wissen, dieser Brief, das Lukas-Evangelium, ist ein Brief, der geschrieben wurde an Theophilus. Und er wurde vermutlich so um 60 nach Christus geschrieben. Das heißt, das ist die Zeit, wo man kannte noch Augenzeugen und er hatte noch die Chance, dem Ganzen nachzugehen. Wir wissen, der Verfasser ist Lukas. Lukas, der Arzt, der Mann, dem die Frauen vertrauen, die schon länger Fernsehen gucken, kennen den vielleicht noch, ein Arzt. Es ist Lukas. Paulus schreibt es mal in Kolosser, freundliche Grüße auch von dem Arzt Lukas, den wir alle sehr schätzen. Lukas war irgendwie eine besondere Person. Alle haben ihn gemocht. Viel mehr wissen wir gar nicht über ihn. Er muss wohl ein Begleiter von Paulus gewesen sein. Und er hatte wohl auch die Gelegenheit, nach Jerusalem zu reisen. Und und dort auch Menschen einfach zu treffen und ihm wirklich nachzugehen. Er war mit Paulus im Gefängnis. Also er war eine Person, die wirklich da in diesem ganzen Umfeld dieser Zeit auch mitgelaufen ist und vieles mitbekommen hat. Und so schreibt er in Vers 3, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin. Also hier schreibt jemand, der eine ausgiebige Untersuchung gemacht hat. Er hat geforscht und er hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Und wir werden auch Zeitzeuge davon, dass jemand hier überprüft hat, ein Faktencheck. Galileo Mystery klärt auf. Das war der Ursprung oder der Vorläufer davon. Lukas hat sich vorgenommen, es wirklich ganz genau nochmal aufzuschreiben und der Sache nachzugehen. Vielleicht fragst du dich, wer war dieser hochverehrte Theophilus? Über den wissen wir nicht viel, aber es muss wohl eine edle, besondere Persönlichkeit gewesen sein, von edler Herkunft. Und wahrscheinlich hat er es ihm gewidmet, auch in der Erwartung, dass dieser edle, wohlhabende Mann auch dafür sorgen wird, dass dieser Brief nicht nur ein persönlicher Brief von Lukas an Theophilus wird, sondern der hatte auch die finanziellen Mittel dafür zu sorgen, dass es in vielfacher Variante oder Version abgeschrieben wird und weiter verbreitet wird, damit dieser Brief noch über die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert. Und schaut mal, heute, 2000 Jahre später, hey, Gott sei Dank, Lukas, hast du dir die Mühe gemacht, bist du noch mal hingegangen, hast mit den Menschen gesprochen, hast noch mal überprüft und dir sagen lassen, wie es sich wirklich zugetragen hat. Ist das nicht genial? Hier hat es jemand ernst genommen. Und sein Ziel war, es in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit man erkennt, wie zuverlässig alles ist, worin du, Theophilus, und ich denke auch für die nachfolgenden Generationen, worin ihr unterrichtet worden seid. Es ist ein Echtheitsvergleich. Und schon zu dieser Zeit war es so, dass man nicht jeder hatte die Möglichkeit, nach Jerusalem zu gehen und mit den Jüngern zu sprechen und zu schauen. Und sowieso, einige waren schon gestorben. Und es ist, also hier, das war nicht mehr so selbstverständlich. Und so war es wichtig, nochmal genau zu wissen, hey, ist das, was ich gehört habe, was ich vom Hörensagen kenne, stimmt es wirklich mit der Realität überein? Und schon damals gab es Verschwörungstheorien und Gerüchte, was vielleicht da alles passiert sein könnte. Haben die Jünger den toten Leib geklaut oder wer ist, lebt Jesus noch oder was auch immer? Wie hat sich, ist er wirklich gestorben und ist er wirklich auferstanden? Also die Verschwörungstheorien haben wir nicht erfunden in unserer Zeit, sondern das ist ein altes Phänomen. Und so merken wir, hey, schon 60 nach Christus war es wichtig nochmal genau zu der Sache auf den Grund zu gehen. Warum? Der Inhalt ist viel zu wichtig, als dass wir uns kleine Abweichungen leisten können. Weil wenn Jesus nur eine historische Person ist, dann bringt uns das heute nicht viel. Und dann hat es auch schon vor 60 Jahren nicht viel gebracht. Und diese ersten Christen, wir müssen uns hineinversetzen, sie haben Verfolgung erlebt, schon ganz früh. Der Glaube, diese Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, das war nicht selbstverständlich. Hier sind Menschen für diese Wahrheit, für die Frage, ist es, hat sich es wirklich so zugetragen, haben Menschen ihr Leben gelassen für ihre Glaubensüberzeugung. Und wie wichtig ist es, eine klare Sicht darauf zu haben, zu wissen und zu verstehen, woran glaube ich wirklich, wie hat sich es wirklich zugetragen. Und Lukas ist einer der Menschen, die nochmal Augenzeugenberichte verglichen haben, sich nochmal alles erzählt haben lassen und die hier alles in geordneter Reihenfolge aufschreiben. Und da kommen wir auch auf unseren Serientitel, Jesus, wahrer Mensch. Ich glaube, es ist unangefochten, dass es einen Jesus gab zu dieser Zeit. Da gibt es viele Berichte und auch außerbiblische Quellen, die das bestätigen können. Also es gibt einen Jesus, ist die natürliche Person, ist klar. Aber die Frage ist, ist es wahrer Gott? Jesus, wahrer Gott? Und wenn er wahrer Gott ist, ist er wirklich Mensch geworden? Das ist verrückt, dass Gott wirklich sich so erniedrigt, dass er wirklich, also die Geschichte von Weihnachten, ganz ehrlich, an Heiligabend, da können wir nur auf den Punkt kommen, da kommen wir zur Krippe, muss es ganz schnell gehen, aber wir haben in den Wochen jetzt Zeit, das uns nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Jesus, er ist wirklich Mensch geworden. Er ist wirklich, hat sich erniedrigt, er ist auf uns, zu uns hinabgekommen, schreiend, hilflos in so einer Windel. Und er ist diesen Weg durchgegangen, den jeder von uns gegangen ist. Unvorstellbar, skandalös. Und wir möchten uns mit Lukas jetzt gemeinsam auch der göttlichen Seite nähern. Jesus, wahrer Gott, der Sohn Gottes auf dieser Erde, der Messias. Und es ist ja so, dass diese Erwartung, dass ein Messias kommt, dass Gott jemand schickt, einen Retter für die Menschheit, das ist das war allen Menschen klar zu dieser Zeit. Es gab Prophetien, ganz klare Aussagen Gottes, wo Gott durch Propheten hunderte Jahre zuvor gesprochen hat, ich werde einen Retter senden. Ich habe nur eine Stelle mal mitgebracht, in Micha 5, Vers 1, da heißt es, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Bethlehem, diese kleine Stadt, sie ist die Quelle für diesen Messias, der Herr sein wird. Und nicht nur politisch in dieser Zeit um Null, im Jahre Null, sondern der wirklich Herr sein wird über ganz Israel, über die ganze Welt, der wirklich Rettung bringen wird. Und so gibt es noch viele Bibelstellen. Also das Volk hat gewartet darauf, auf diesen Retter. Und es ist erstaunlich, wie Lukas diese Weihnachtsgeschichte beginnt. Lasst uns mal weiterlesen, von welcher Seite er anfängt. Er spricht, Vers 5, in der Zeit, als Herodes König von Juda war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Und seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Und sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Lukas beginnt die Weihnachtsgeschichte mit zwei Menschen, mit Zacharias und Elisabeth. Das ist nicht Josef und Maria, hey, sondern es ist Zacharias und Elisabeth. Das ist interessant. Lukas, der sich so Mühe gegeben hat, zu schauen, dass alles seine Richtigkeit hat. Wo setzt er den Anfangspunkt der Weihnachtsgeschichte? Und er macht ihn bei Zacharias und Elisabeth. Es ist interessant, wenn man biblische Namen sieht, es ist immer wichtig, nochmal reinzuschauen, was diese Namen bedeuten. Haltet euch fest. Zacharias bedeutet, der Herr hat sich meiner erinnert. Und Elisabeth heißt, Gott hält seinen Bund. Und jetzt kommt's, ich weiß, für uns zu unserer Zeit ist noch alles cool, aber wenn du das liest, Zacharias, der Herr hat sich meiner erinnert, und Elisabeth, Gott hält seinen Bund, sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth, Gott hält seinen Bund, war unfruchtbar und jetzt, zu allem Unglück, waren sie beide sehr alt. Das ist ein Skandal zu dieser Zeit. In dieser Zeit war es der Segen, Kinder zu bekommen. Das war ein Segen. Und wenn du das nicht erlebt hast, war es fast schon so ein Unglück. Es war fast schon eine Schande. Es war fast schon so ein Fingerzeig Gottes. Gott hat hier irgendwie, muss er wohl eine Strafe ausgesprochen haben. Irgendwas ist hier schiefgegangen. Gott ist nicht mit diesen Menschen. Und so ist ein ganz großes Fragezeichen über Zacharias und Elisabeth. Im Englischen sagt man hier, der Elefant, der im Raum steht. Das ist so ein, für alle war klar, hey, hier ist was unausgesprochen, hier ist was nicht klar, was ist hier los? Und deswegen beeilt sich Lukas hinzuschreiben, übrigens, bevor ich es vergesse, sie haben treu an Gott geglaubt, sie haben sich an alles gehalten, da war überhaupt nichts falsch. Es kann gar nicht an ihnen gelegen haben, sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ein großer Skandal am Anfang dieser Weihnachtsgeschichte. Zacharias, der Herr hat sich meiner erinnert. Und Elisabeth, Gott hält seinen Bund. Sie haben keine Kinder. Unvorstellbar in dieser Zeit. Eine Schande, ein Schmach. Trotz ihres vorbildlichen Lebenswandels. Sie waren Priester, also priesterliches Geschlecht. Edle Herkunft im Haus Gottes. Und was mich beeindruckt an diesem Ehepaar ist, sie haben es offensichtlich geschafft, ihre Ehe und ihr persönliches Leben und ihr gemeinsames Leben frei von jeder Verbitterung zu halten. Sie haben es geschafft, ihr Glauben nicht abhängig zu machen von ihren Umständen. Sie haben es geschafft, ihr Leben als ein Ort von Gottes Wahrheit zu halten. Und das, obwohl sie jedes Mal, wenn man ihren Namen ausgerufen hat, war diese Spannung spürbar. Gott hält seinen Bund. Elisabeth, du hast keine Kinder. Gott ist treu. Er erinnert sich meiner. Hey, Zacharias, was ist mit dir los? Wo ist dein Erbe? Wo ist dein Nachfolger? Und irgendwie haben sie es geschafft, sich festzuhalten. Nein, Gott hat uns nicht verstoßen. Wir sind nicht in Ungnade gefallen. Und das, obwohl nicht alle ihre Wünsche erfüllt wurden. Obwohl sie alt waren. Obwohl sie nicht wussten. Sie hatten keine Antwort. Und weißt du was? Ich finde mich da so drin wieder. Und ich glaube, das ist dieser Start von der Weihnachtsgeschichte ist ganz, ganz lebensnah, mitten in unserem Alltag. Und ich spreche jetzt nicht dazu zu all den Eltern, die vielleicht noch, oder Ehepaaren, die noch keine Kinder haben und dafür beten, sondern auch darüber hinaus, das ist viel größer. Diese Geschichte spricht in unser Leben hinein, in all die unerfüllten Wünsche, in all die Fragezeichen, die wir vielleicht haben, worauf wir keine Antwort haben, wo wir nicht wissen, warum, wo wir zwar wissen, Gott hält seinen Bund, Gott ist treu, Gott erinnert sich meiner. Wir wissen's. Und trotzdem sind diese Fragezeichen in unserem Leben. Vielleicht sind es die Kinderfrage, aber vielleicht sind es auch ganz andere Fragen, die du hast, wo du verzweifelst. Zacharias und Elisabeth, sie können uns ein Vorbild sein, wie treu sie Gott gegenüber waren. Sie haben über all die Jahre gelernt, Gott zu vertrauen. Mich berührt es tief im Herzen, diese Treue zu sehen. Wir vertrauen Gott, dass ein Glaube unabhängig von den Umständen, ein Glaube unabhängig auch, dass wir alles so richtig verstanden haben. Wir haben immer so diesen Anspruch, ich muss alles verstehen. Gott, dann kann ich dir glauben. Das ist eine andere Qualität an Glaube. Und Gott hat sich dieses Ehepaar ausgewählt, Geschichte mit ihnen zu schreiben. Ist es nicht stark? Ich möchte fast sagen, gerade weil sie gelernt haben, Gott treu zu sein, Gott zu vertrauen, über ihre eigenen unerfüllten Wünsche, Fragezeichen hinaus. Deswegen hat Gott gesagt, und in dieses Ehepaar, mit ihnen werde ich Geschichte schreiben. Und ihnen werde ich die Antwort geben. Ich, der Herr, der sich deiner erinnert. Ich, der Herr, der seinen Bund mit dir hält. Ich werde Geschichte schreiben. Weihnachtsgeschichte, die ersten Zeilen der Weihnachtsgeschichte beginnen mitten in diesen Umständen. Und ich weiß, hey, ich weiß, hier sind Menschen, du hast gerade diese Freizeit, du hast Umstände, die nicht geklärt sind. Du hast Zweifel. Und Jesus, das ist auch ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt in dein Leben. Jesus kommt auf die Erde. Und das sind nur die Ausläufer, das sind nur die Vorboten. Und ich liebe es, wenn Gott uns Menschen in seinen Plan einbaut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das kein Einzelfall ist, sondern Gott hat Lust, mit jedem von uns Geschichte zu schreiben. Er hat einen Traum für dein Leben. Er hat eine Geschichte. Noch als du im Mutterleib warst, hat er dich geformt und hat sich die Tage ausgedacht. Und das Problem ist nicht, dass Gott nicht einen Plan hätte, sondern das Problem ist, dass wir wegrennen. Das Problem ist, dass wir verbittern, dass wir uns von Gott isolieren und einkapseln, nicht wie Zacharias und Elisabeth. So, lass es uns doch eine Einladung sein, dieser Einstieg in die Weihnachtsgeschichte. Ja, es stimmt, Gott hält sein Wort, Gott ist da. Wir dürfen es nicht von unseren Umständen abhängig machen. Ich muss weiter, schnell, Hilfe, da ist so viel drin. Und jetzt kommt's. Eines Tages, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung an der Reihe war und er wurde nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Also das war ein ganz besonderer Moment. Ich lese noch den 10. Vers dazu. Und während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Das wird gleich wichtig. Also was passiert? Zacharias ist an der Reihe. Er hat die Ehre, diesen Dienst als Priester im Tempel zu machen, dieses Rauchopfer auf den Altar zu legen. Einmal in der Woche oder zweimal im Jahr war jede Abteilung dran. Und dann wurde einmal ein Priester ausgewählt und es gab viele und so musste das Los entscheiden. Und man geht davon aus, dass jeder Priester, der da war, wahrscheinlich nur einmal im Leben diese Ehre hatte, dass er so in den Tempel hineingehen durfte, da wo nur die Priester hin konnten, ins Heiligtum, nicht ins Allerheiligste. Da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester rein, aber er hatte die Ehre, so weit wie es ihm möglich war, sich der Gegenwart Gottes zu nähern, dann dieses Rauchopfer darzubringen. Und in diesem Moment steht er vor diesem Heiligtum und er hat vor sich diesen Altar und draußen ist das ganze Volk. In dieser Stunde hat das ganze Volk, hat sich die außerhalb von Jerusalem waren, haben Richtung Tempel sich ausgerichtet und gebetet. Vor dem Tempel war das Volk und hat auch mitgebetet. Das war ein Moment des Gebetes, der Anbetung, des Dankopfers, der Fürbitte. Und der Priester, er war in diesem Moment wie ein Repräsentant für die Gebete des gesamten Volkes. Er brachte diese Gebete dar. Und dieses Rauchopfer war wie ein Symbol und es ist dann verbrannt und dieser Rauch ist wie ein Wohlgeruch nach oben gestiegen. Und es ist ein Symbol für die Gebete, die dargebracht wurden. Und dann heißt es in dieser Bibelstelle, nachdem er das gemacht hatte, legte er sich vor diesen Räucheraltar auf den Boden und betete Gott an. Was für ein Moment, könnt ihr das spüren? Es war vermutlich der einzige Moment in seinem Leben, wo er so nah Gott gekommen ist. Sein persönliches Highlight, ein tiefer Moment des Gebets. Und mitten in diesem Moment schenkt Gott seine Antwort. Mitten in diesem Moment, weißt du, Gott liebt es, wenn wir ins Gebet gehen. Gott liebt es, wenn wir ihn suchen. Und Gott sei Dank haben wir nicht diese Zeit des Tempels mehr, wo es so auf eine Person reduziert und es ist so weit weg. Sondern wir haben die Möglichkeit, persönlich Gott zu begegnen. Und du kannst heute persönlich Gott begegnen, immer wieder. Wir können ihn einfach suchen. Es ist so leicht geworden. Und Gott, unser Gebet ist ein Wohlgeruch für ihn. Also wirklich, es hört sich so fromm an, aber er liebt es, wenn wir ihn suchen. Und dann passiert dieser Moment, ich lese es kurz vor, da heißt es, in diesem Moment erschien Zacharias, ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Und Zacharias erschrak, wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Wow. In diesem Moment, dieser Zuspruch, dein Gebet ist erhört worden. Was für ein starker Moment. Zacharias, der Herr hat sich meiner erinnert. Und Elisabeth, Gott hält seinen Bund. Sie werden einen Sohn bekommen. Gott hat ihr Gebet erhört. Und das ist so stark, das ist Gottes Wesen. Und dieser Zuspruch, ich glaube, er gilt auch für uns, auch für deine Not, möchte ich dir das zusprechen. Gott erhört dein Gebet. Und auch sogar egal, ob er vielleicht jetzt eingreift und ein Wunder tut oder ob es nicht passiert, aber Gott hört dein Gebet. Und es kommt an sein Ohr, er nimmt es an, er nimmt es ernst, er ist da in diesen Umständen. Für, ich weiß nicht, wie oft, also dieser Engel, er sagt, Gott hat dein Gebet gehört. Ich weiß nicht, ob Zacharias, ich weiß nicht, wie alt er war, aber er war alt, ob er die ganze Zeit gebetet hat oder ob Gott hier sich daran erinnert, an das Gebet, was er vielleicht mit 30 Jahren oder mit 40 Jahren gesprochen hat und längst aufgegeben hat zu beten. Ich weiß es nicht, steht nicht da. Aber er sagt, Gott hört dein Gebet. Und ich glaube an beides. Ich glaube, dass es Gott belohnt, wenn wir treu einfach dranbleiben, dass es sich lohnt, Gebete nicht aufzuhören. Und ich weiß auch, dass Gott manchmal Gebete, die wir längst vergessen haben, plötzlich beantwortet er sie. In seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Gott sei Dank. Aber was ich weiß ist, dein Gebet ist nicht verloren. Dein Gebet ist nicht verloren. Dieses fürchte dich nicht. Dieses Moment, dein Gebet ist erhört worden, ist übrigens auch das Ende einer langen, hunderte Jahre langen Schweigenszeit Gottes. Es war schon lange her, dass Gott geredet hat zu der Menschheit. Dass er persönlich aufgetreten ist auf der Weltbühne. Dass ein Wort des Herrn, so spricht der Herr. Oder dass ein Engel gesichtet worden wäre. Das war keiner, der zu dieser Zeit gelebt hat, konnte sich an das persönlich erinnern. Über 400 Jahre sind vergangen, vom letzten Reden Gottes bis zu diesem Moment. Und das erste Wort, was der Engel sagt, ist, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden. Wow, ist es nicht genial? Pastor Graziano, come on. Dein Gebet ist erhört worden. Das ist das Ende der Schweigenszeit Gottes. Und es fängt an, eine neue Gnadenszeit. Plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich macht alles Sinn. Wisst ihr, das Volk hat sich von Gott entfernt. Es ist ein anderes Kapitel. Das Volk hat es gebraucht. Und wisst ihr, was Gottes Antwort ist? Er sagt, dein Gebet ist erhört worden. Zacharias und Elisabeth, ich stehe zu euch. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Und wisst ihr, wie der Sohn heißt? Du sollst ihm einen Namen geben und nicht umsonst, sondern er soll Johannes heißen. Und das heißt, der Herr hat begnadigt. Und diese Gnade ist nicht nur für Elisabeth und Zacharias, sondern es ist die Gnade, die für uns alle gilt. Das ist die Botschaft der Gnade. Jesus, mit Weihnachten kommt die Gnade auf die Bühne. Oh, jetzt brauche ich Klavier, wunderbar. Come on, hau rein. Jetzt wäre ich gern so ein dicker, amerikanischer, starker, lauter Prediger, der diese Botschaft würdevoll rüberbringen kann. Weißt du, glaub doch nicht, dass das nur die Antwort auf das Gebet von Elisabeth und Zacharias war. Das war die Antwort auf die Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott die ganzen 400 Jahre gewesen? Wo ist Gott gewesen in der Frage, hey, wer befreit uns? Wer macht uns wirklich frei? Wer rettet mein Leben? Und Gott betritt die Bühne der Welt an Weihnachten neu. Und hey, Johannes ist nur der Vorbote. Johannes ist nur der, der sagt, es gibt Gnade. Und seine Botschaft, die war so bitter nötig. Das heißt, er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird viele Israeliten zurück zu ihrem Gott führen. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung verändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Das war die Lebensbeschreibung, die Aufgabenbeschreibung von Johannes. Er wird Menschen wieder zu Gott zurückführen. Das ist die Botschaft von Johannes, das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott schickt seinen Sohn, aber nicht unvorbereitet, sondern er weiß ganz genau, dieses Volk, sie brauchen eine Erweckung. Und Johannes hat noch nicht die Antwort. Er kann nur sagen, komm zurück zu Gott. Er hat noch nicht diese Botschaft vom Kreuz und von Gnade. Er kann es noch nicht bringen. Er kann nur rufen, hey, Gott kommt bald. Der Messias kommt. Es ist Zeit umzukehren. Es ist Zeit, sich Jesus hinzuwenden. Und weißt du was? Ich glaube, es ist gut, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Und nicht wegen der Geschichte mit dem Krippe und Geschenke und Balthasar und was auch immer, sondern wegen der Geschichte von Gnade und Errettung. Und auch, weißt du, ich sage das nicht nur, wir lieben es, eine Kirche zu sein, die offen ist für Menschen, die Jesus nicht kennen. Hey, welcome, hör diese Geschichte, komm jeden Sonntag, sei da, saug es auf wieder, es wird dein Leben revolutionieren. Deine Sicht auf Jesus wird sie radikal verändern, wenn du diese Serie miterlebst, wenn du diese Botschaft von Weihnachten verstehst. Aber weißt du was, wir brauchen Weihnachten jede Woche neu, jeden Tag in unserem Leben. Wir brauchen diese Gnade, wir brauchen diese Umkehr zu Jesus. Wir brauchen Johannes, der ruft, hey, wir sind Begnadigte. Lauf nicht davon. Lauf nicht davon. Das ist die eigentliche Freude von Weihnachten. Jesus wird Mensch, wahrer Mensch. Und er ist wahrer Gott. Und er bringt Gnade. Und Zacharias, er steht da, ich stelle mir das vor, es muss verrückt sein. Sein ganzes Leben, diese Stunden, Jahre, die er da gesessen ist, die er vielleicht bitter geweint hat, der Schmerz in seinem Herzen. Plötzlich kommt die Antwort. Gott sagt, ich habe da noch was. Da ist noch was. Ich werde Geschichte schreiben. Es ist eine Ehre. Ein Sohn, du wirst einen Sohn bekommen. Weißt du was? Da, wo wir menschlich die Möglichkeiten aufgehört haben, ist für Gott noch lange nicht Ende. Noch lange nicht Ende. Und es braucht nur unser Vertrauen einfach. Gott ist mehr möglich, als uns Menschen möglich ist. Und an dieser Stelle, Ende dieser Botschaft, es gibt noch einen Nachtrag. Zacharias steht da, stell dir vor, er steht im Tempel, im Heiligsten, niemand kommt dorthin. Und er ist gerade am Beten, am Knien. Mitten in einer Gebetszeit. Und plötzlich, während er so da ist, guckt er hoch und da ist der Engel des Herrn. Und er sagt ihm, Gott, fürchte dich nicht. Gott hat dein Gebet beantwortet. Und Zacharias steht da. Und was macht er? Alles, was er sagen kann, ist, ich bin doch ein alter Mann. Woher soll ich erkennen, dass du recht hast? Zacharias. Wach auf, du stehst gerade im Tempel. Guck dich mal um, da ist der Engel des Herrn. Schau mal, was er dir sagt. Guck, versteh doch, wie deutlicher willst du es noch haben? Du hast gerade gebetet und im gleichen Moment hat Gott geantwortet. Er hat sogar persönlich sein Engel geschickt und er steht vor dir. Und der Engel sagt, ey, schau mich doch an, ich bin Gabriel. Ich komme vom Thron Gottes. Was willst du mehr? Ich finde es so gut. Und für mich ist das... Für mich ist das der Beweis dafür, dass unser Vertrauen und die Frage, wie wir auf Gottes Zuspruch reagieren, ist nicht davon abhängig, in welcher Art und Weise er in dein Leben hineinspricht. Weil der Zacharias, der war ein lieber Kerl. Aber er ist der beste Beweis dafür, dass selbst wenn Gott persönlich kommt, selbst wenn Engel vom Himmel kommen, ist es noch keine Garantie dafür, dass wir richtig reagieren. Sondern unser Zweifel ist in uns drin. Und vielleicht sitzt du gerade da und hast Zweifel und denkst, schöne Geschichte, Heiko, aber das gilt nicht für mein Leben. Schöne Geschichte, toll, Weihnachten, yay. Aber ich kann dem nicht vertrauen. Woher soll ich es wissen? Ich bin doch alt, meine Zeit ist abgelaufen, meine Möglichkeiten sind bei null. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden. Und ich bin so froh, das ist mein letzter Punkt, da steht einfach nur, Gott kommt mit deinem Zweifel klar. Gott kommt mit deinem Zweifel klar, das ist kein Problem. Und manche Ausleger, die schreiben, dass Gott ihn vielleicht bestraft hat, dass er jetzt bis Johannes geboren wird, konnte er nicht reden, er hat geschwiegen. Er konnte nicht sich ausdrücken, er musste Zeichensprache irgendwie auf eine Tafel schreiben. Ich weiß nicht, ob es eine Bestrafung war oder ob Gott einfach nochmal seine Macht demonstriert hat und gesagt hat, weißt du was, du wirst es wissen, ich sag's dir ganz genau, du wirst es merken. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das ganze Volk hat gespürt, hier ist Gott gewesen. Gott war da. Der Vorhang ging auf, er kommt raus und das ganze Volk schaut ihn an und sie spüren, hier hat sich was verändert. Weißt du was? Ich glaube, heute ist der Moment, wo sich was verändert. Weil Gott spricht in dein Leben. Bin doch nicht ich. Es ist doch nicht Lukas, der redet. Es ist Gott, der in dein Leben reinspricht und sagt, hey, come on, heute ist dein Gebet beantwortet. Ich bin da. Ich, der Gerechte. Ich, der sich deiner gedenkt, der dich nicht vergessen hat, der zu seinem Wort steht. Weißt du was, an so einen Gott habe ich Lust zu glauben. Für so einen Gott habe ich Lust, ihm mein Leben hinzugeben und sagen, weißt du was, schreib du doch weiter. Mach du es doch. Ich will sehen, was du tust. Bei so einem Gott habe ich Lust, mich vor sein Altar zu legen und zu beten und zu gucken, mal schauen, was passiert. Ich freue mich auf die nächsten Wochen von Weihnachten. Weißt du was? Da steckt so viel Wahrheit in dieser Geschichte. Da steckt so viel Rettung in dieser Geschichte. Jesus hört dein Herz, dein Gebet. Er sieht deine Herzenshaltung. Er hält sein Wort. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Jesus ist gekommen, um Gnade zu bringen. Und Jesus kennt all deine Zweifel. Wow. Ich liebe Jesus. Seine Gnade. Und ich würde gerne an der Stelle einfach beten. Komm, lass uns einfach die Augen zumachen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Erde. Ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst, dass du unsere Not kennst, unsere Herzen. Und ich bete jetzt einfach, Herr, dass diese Botschaft in unser Herz fällt. Herr, dass diese Botschaft neu Vertrauen in uns wachsen lässt. Wir wollen dir vertrauen, Jesus. Und du siehst all die Fragezeichen, du siehst die unerhörten Gebete, du kennst die Umstände. Und Jesus, ich danke dir, dass du in all dem drin bist. Und Herr, ich danke dir, dass du Antworten schenkst. Jetzt in diesem Moment, dass du in die Herzen hinein Antworten schenkst, die wir uns nicht selber einfach so einreden können, sondern deine Gewissheit, dein Flüstern, dein Reden, schenkt uns Frieden in unserem Herzen. Jesus, ich bete genau dafür. Ich bete auch für die Zweifel, die da sind, die wir haben. Herr, wir geben dir diese Zweifel hin. Und ich bete dafür, dass wir einfach aufstehen, mutig dir zu vertrauen. Mutig unser Leben für dich zu leben. Mutig auf deine Zusagen zu bauen. Danke, Jesus, für dieses Weihnachten. Danke, dass du gekommen bist auf diese Erde. Jesus, wir ehren dich. Wir geben dir allen Dank dafür. All unser Lob, unsere Anerkennung. Und hey, wir brauchen dich so dringend, Jesus. Danke, dass du gekommen bist, dass du uns rettest, jeden Einzelnen persönlich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns doch mal Jesus einen Applaus geben. Komm, lass uns aufstehen miteinander. Lass uns dieses Lied singen. Come on. Lass uns Jesus ehren, auch mit dem nächsten Lied. Du möchte gern diesen Gottesdienst auch die Chance geben, diesen Herrn, diesen Gott, zu dem wir rufen, wirklich persönlich anzunehmen. Es ist die eine Sache, dass Gott sagt, weißt du was, ich komme in dein Leben, ich will dich retten, ich habe für deine Schuld bezahlt. Das ist die Botschaft von Jesus, auch vom Kreuz. Dieses Lied ist ein Lied von Ostern, dass Jesus für uns gestorben ist. Und er möchte Teil von deinem Leben sein. Er möchte dich retten, da wo du stehst. Aber es ist deine Entscheidung. Er spricht die Einladung, es ist deine Entscheidung, sie anzunehmen. Und du kannst es ganz einfach tun. Es ist nur ein Gebet, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Schreib Geschichte mit mir. Und wenn du das möchtest, ich würde gern einfach mit dir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Die ganze Church wird mitbeten. Aber ich frage dich jetzt, da wo du stehst, bist du bereit, Jesus dein Leben zu geben? Möchtest du das tun? Dann heb doch jetzt deine Hand, da wo du stehst. Einfach um zu signalisieren, ja, ich möchte. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wer ist da und sagt, Jesus, ich will es heute tun? Dann heb jetzt deine Hand. Yes. Danke, Jesus. Heb deine Hand, ja, danke. Danke. Auch wenn du online zuschaust, wir werden jetzt gemeinsam beten, aber mach doch dieses Gebet, zu deinem Moment. Komm, lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mein Leben siehst und dass du mich rettest aus aller Schuld und Verlorenheit. Ich lade dich heute ein, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Von heute bis in alle Ewigkeit. Und danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Amen.